Hört ihr diese Folge gerade auf dem Smartphone, scrollt aber dabei noch durch die Apps und schreibt parallel noch Nachricht? Mutig. Für viele ist das Smartphone ständig am Start. Aber was macht das mit unserem Gehirn? Mit unserer Konzentration, unserer Intelligenz, unserer Leistungsfähigkeit? Melanie Stinn aus der NDR-Wissenschaftsredaktion taucht mit uns ab in die Tiefen unserer Gehirnströme und erklärt uns, warum Multitasking eine Lüge ist. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mit unserer letzten Folge in diesem Jahr, wir machen eine kleine Winterpause. Die erste Folge im neuen Jahr hört ihr hier am 13. Januar. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 20. Dezember. Hallo Melanie.
Hallo Viktoria.
Das Oxford-Wörterbuch kürt jedes Jahr ein Wort des Jahres. Und für 2024 ist das Brain Rot. Also übersetzt sowas wie Gehirnfäule. Unser Gehirn, das verfault angeblich und das wegen des, ich zitiere den Verlag, übermäßigen Konsums trivialer Online-Inhalte. Die These ist also, dadurch, dass wir uns online so viel unnützes Zeug ansehen, strengen wir uns geistig nicht mehr an. Melanie, was meinst du? Ist da was dran?
Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Phänomen, ne? Mit wenig Anstrengung sich durch irgendwelche Social-Media-Inhalte zu scrollen. Das, ja, also war tatsächlich bei mir auch mal so ein Aha-Effekt, als ich irgendwie so abends auf dem Sofa neben meinem Mann saß und dann irgendwie in irgendwelchen Rabbit-Holes verschwunden bin auf Instagram und dann zwei Stunden später so dachte, okay, geredet haben wir nicht so viel. Und ich habe irgendwie total unnötige Sachen mir angeguckt und es hat mich aber nicht mal entspannt in einem guten Sinne, so wie eine Serie, sondern am Ende war es so, wie wenn du irgendwie das Gefühl hast, du hast jetzt auf jeden Fall die Packung Chips gegessen, obwohl das eigentlich schon nach der Hälfte nicht mehr richtig gut geschmeckt hat, ne? Also so ein bisschen so ein...
Overload.
Ja.
Und was sagt die Wissenschaft dazu? Macht uns dieses ewige Scrollen weniger leistungsfähig?
Also wenn man das belegen will, dann findet man auf jeden Fall Belege dafür. So viel kann ich sagen. Es gibt auch einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die diese These vertreten. Und die beziehen sich dann immer auf die Entwicklung des IQ-Tests. Eigentlich sind wir von Jahr zu Jahr immer ein bisschen schlauer geworden. Das liegt dann an besserer Bildung, besserer medizinischer Versorgung und diesen Dingen. Und dieses immer schlauer werden von Jahr zu Jahr, das nennt man den Flynn-Effekt. Und das Ganze geht zurück auf einen Politikprofessor, James Robert Flynn, ein Amerikaner. Und jetzt gibt es aber einige Wissenschaftler, die sagen, das ist vorbei, weil wir sehen seit ungefähr Anfang der 2000er Jahre, dass der durchschnittliche IQ-Test in Industrienationen entweder schlechter ausfällt oder stagniert. Das ist irgendwie für Deutschland, Frankreich, Norwegen, für zahlreiche Länder untersucht. Der sogenannte Anti-Flynn-Effekt. Und die sehen eben die Gleichzeitigkeit der Einführung von Tablets, Smartphones als einen Grund für dieses schlechtere Abschneiden der Menschen. Aber ich muss auch hier jetzt direkt mal vorwegschieben, das ist trotzdem in der Aussage nicht immer schwarz-weiß. Ne? Also es ist nicht so, dass man irgendwie sagen kann, okay, wenn jemand eine halbe Stunde dieses und jenes auf dem Smartphone macht, dann leidet das Gedächtnis oder dann leidet die Konzentration genau so. So einfach ist es nicht, aber es gibt so ein paar Probleme, die man sicherlich klar benennen kann.
Okay, und welche sind das?
Also zum einen kann man sehr gut darstellen, wie wir uns eigentlich Informationen merken. Da gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass es eben einen Unterschied macht, ob ich so oldschool in einem Buch lese tatsächlich und mir da komplexe Sachverhalte versuche drauf zu schaffen oder ob ich einfach oberflächlich, sage ich jetzt mal, auf dem Tablet lese oder auf dem Smartphone.
Okay, aber was ist dann der Unterschied? Also der Unterschied ist ja nur, das eine ist auf Papier und das andere auf einem Bildschirm.
Genau. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das überhaupt einen großen Unterschied machen kann. Aber es ist wohl so, dass unser Gehirn so angelegt ist, dass es sich insbesondere komplexe Informationen besser merken kann, wenn es eine Dreidimensionalität gibt. Das hat mir zum Beispiel Martin Korte erzählt. Das ist ein Professor und Neurobiologe an der Uni Braunschweig. Und der hat mir eben gesagt, das geht zurück auf ja wirklich evolutionäre Prozesse.
Das hat auch etwas damit zu tun, dass die Gedächtnisareale, die wir verwenden, um Informationen abzuspeichern und wieder abzurufen, tatsächlich auch entstanden sind aus Gedächtnisarealen, die wir ursprünglich mal benutzt haben, um uns Wege zu merken.
Das kann man sich vorstellen, wenn man überlegt, früher mussten wir losgehen und irgendwelche Wasserquellen suchen. Und das Gehirn hat sich halt den Weg an irgendwelchen Merkmalen entlang des Weges gemerkt. Hügel, bestimmte Bäume, alles, was irgendwie drei Dimensionen hat.
Und diese Gehirnareale benutzen wir auch für das Faktenwissen.
Und das Buch ist ja auch dreidimensional. Also da merkt man sich in der Regel, ob man was am Anfang gelesen hat, in der Mitte oder am Ende, weil man einfach die dritte Dimension sozusagen hat.
Das heißt, die Argumentation der Gedanken spiegelt sich auch wieder in der Dreidimensionalität des Buches.
Und deswegen werden die Informationen, die man liest, in einem Buch auch an einer anderen Stelle tatsächlich abgespeichert. Und das Gehirn ist aktiver in dem Moment und es kommt auch zu mehr Verbindung. Das kann man sogar zeigen tatsächlich.
Also wirklich?
Das, ja, genau.
Also nicht nur können wir es uns besser merken, sondern man sieht im Gehirn, das, was ich in einem Buch gelesen habe, das landet an einer anderen Stelle im Gehirn als das, was ich auf dem Smartphone gelesen habe.
Ja, zumindest wenn es um komplexe Zusammenhänge geht, ne? Also okay. Das andere ist halt sowas wie Faktenwissen. Das kannst du tatsächlich auch auf dem Smartphone gut aufnehmen, wenn es jetzt eher ins Kurzzeitgedächtnis rein soll und so.
Dann mal kurz was googeln, so eine Frage,
genau.
Die man hat. Ja, okay.
Wenn man sich anguckt, wie wir das Smartphone nutzen, da gibt es eben auch Erhebungen zu, ist das oft so diese Multitasking-Aktivität Nummer eins. Das heißt, wir nutzen das Smartphone häufig, während wir andere Sachen machen. Ne? Also wir nehmen das gerne mal, um parallel irgendwie noch Sachen zu erledigen und haben das Gefühl, wir sind super effizient. Man weiß aber, dass Multitasking eigentlich eine Lüge ist. Also tatsächlich kann das Gehirn gar nicht zwei Sachen gleichzeitig machen.
Dann geht nämlich die Information ins Striatum. Das liegt unterhalb der Großhirnrinde. Der Nachteil ist, dass der Abruf schwieriger ist. Es wird oberflächlicher eingebunden und es kann auch nicht assoziativ abgerufen werden.
Weil du musst dich halt immer von der einen auf die andere Tätigkeit wieder einlassen.
Ah, das kostet Energie.
Genau, das kostet Energie, Zeit und es führt auch dazu, dass auch die Informationen nicht so tiefgehend gespeichert werden, als wenn du dich wirklich auf eine Sache fokussierst. Also de facto wird eine Prüfungsleistung zum Beispiel schlechter, wenn du eben im Multitasking gelernt hast oder Sachen bearbeitet hast.
Also doch besser eine Sache nach der anderen machen, wenn wir uns was Komplexes wirklich merken wollen. Aber nochmal zurück zum Scrollen auf der Couch zur Unterhaltung. Wenn ich nur scrolle durch nur eine Social-Media-App und nichts anderes nebenbei mache, ist das auch schlecht fürs Gehirn?
Dann ist eine ganz wichtige Frage, auch fürs Gehirn tatsächlich, was mache ich denn eigentlich alles nicht, wenn ich am Smartphone hänge? Ne? Also was ist mit kreativen Prozessen? Weil man weiß, dass zum Beispiel Bewegung total gut ist für Kreativität. Man kommt nochmal auf ganz neue Ideen, andere Gedanken. Wenn ich aber auf dem Sofa sitze und mich irgendwie sehr passiv durch TikTok scrolle, dann kann das Gehirn gar nicht die Impulse kriegen, die es kriegen würde, wenn ich beispielsweise mit anderen Menschen rede, wenn ich Sport mache oder andere Dinge tue. Und das ist sicherlich für kreative Prozesse auch ein Problem. Selbst ein ausgeschaltetes Smartphone, wenn das irgendwie neben dir liegt, zieht Ressourcen, geistige Ressourcen.
Was?
Ja. Das hat damit zu tun, dass du quasi zwei Aufmerksamkeitssysteme hast und dass das eine System immer damit beschäftigt ist, den Impuls zu unterdrücken, den du hast, ständig nach deinem Smartphone zu greifen und da irgendwelche Nachrichten zu checken oder irgendwie irgendeine App aufzumachen. Ja.
Also das heißt, einfach nur die Kontrolle davon, da nicht ständig hinzugucken, die kostet quasi Arbeitsspeicher im Gehirn.
Ganz genau, ganz genau.
Aber warum sind wir denn dann so häufig am Handy? Also ich kenne das ja auch von mir selber. Ich scrolle und plötzlich ist so viel Zeit vergangen.
Es muss irgendeine Form von Belohnung stattfinden, sonst würden wir das nicht machen. Das konnte man auch in verschiedenen Laborsituationen oder Studien ganz gut zeigen, dass es eben einen Teil im Gehirn anspricht. Nucleus accumbens ist dieser strukturelle Teil. Also das ist auch der Teil, der uns morgens aus dem Bett aufstehen lässt, der uns auf Partnersuche schickt oder auf Nahrungssuche. Und da konnte man eben auch in bildgebenden Verfahren zeigen, dass dieser Teil, vor allem wenn wir Social Media nutzen, aktiv ist.
Und was genau auf Social Media sorgt dann dafür, dass auf dem Bildschirm unser Nucleus accumbens leuchtet und wir ein Belohnungsgefühl haben?
Es gab eine ganz interessante Studie, finde ich, zu dem Thema. Das ist eine amerikanische Studie und die haben sich eben junge Erwachsene angeguckt und haben wirklich in Gehirnscans dann geguckt, was passiert eigentlich, wenn man die Anzahl der Likes verändert. Also da hat man Probandinnen und Probanden gebeten, die eigenen Posts von Instagram mitzubringen. Mhm. Und das hat man denen dann halt vorgespielt in der Laborsituation. Und da hat man denen ganz unterschiedliche Werte von, keine Ahnung, 500, 50 und 5000 Likes sozusagen vorgespielt. Und da hat man dann gesehen, dass eben genau dieser Bereich, also Nucleus Accumbens, dass da was passiert ist im Gehirn. Und
konnte zeigen, dass eben genau diese Regionen im Belohnungssystem, dass die auch genau dann ihre Aktivität verändert, in Abhängigkeit, wie viele Likes man bekommt.
Darüber habe ich mit Sebastian Marquette gesprochen. Das ist ein Molekularpsychologe an der Humboldt-Universität in Berlin und der hat mir das auch nochmal genauer erklärt. Und dass das direkt auf dieses Belohnungszentrum sich ausgewirkt hat.
Und dann mega, mega cool, halt so eine molekulare Imaging-Studie, die halt auch eine App auf den Telefon der Leute hatten, mitgeschnitten haben, welche Apps benutzen die und zeigen konnten, dass die Kapazität, mit der unser Gehirn in diesem Belohnungssystem Dopamin synthetisiert, dass das ebenfalls mit der Nutzung von Social Media zusammenhängt.
Und das im Übrigen ist dann eben auch der Vergleich mit anderen stoffgebundenen Substanzen, wie es heißt, also mit klassischen Drogen wie Alkohol, Nikotin und so weiter.
Die Sogwirkung ist da und je nachdem, denke ich, in Abhängigkeit auch von so Resilienzfaktoren, die man mitbringt und die ja auch fluktuieren können, wenn es mir gerade nicht gut geht, ist das natürlich auch ein nettes Angebot, was da halt wie gestellt wird, um halt eben eine Zuflucht zu suchen. Und das kann positiv sein, es kann aber auch negativ sein.
Es gibt auch wirklich diese Studien, die schon zeigen, dass es so eine Art Kater-Effekt gibt. Ne? Also dass, wenn du zum Beispiel Montag den ganzen Tag auf TikTok warst und vielleicht auch deswegen weniger geschlafen hast, weil du spät abends im Bett noch gemacht hast, dann geht es dir dienstags schlechter, ganz platt gesagt. Also das ist absolut belegt, dass die Stimmung leidet. Es führt natürlich irgendwie häufig auch in eine depressive Erkrankung. Das gibt's auf jeden Fall. Und ja, es macht dann krank.
Also die Nutzung von Social Media kann abhängig machen und das kann auch Depressionen verursachen oder zumindest begünstigen. Das sind noch ganz schön viele Kanns. Wie aussagekräftig sind die Studien dazu?
Die ganze Forschung zu diesem Thema, also insbesondere die Frage, inwiefern Social Media sich auswirkt auf die mentale Gesundheit, das ist eine total komplexe Frage. Mhm. Und darüber habe ich mit Amy Orben gesprochen. Das ist eine Professorin für Psychologie an der Uni in Cambridge.
Und wir wissen echt noch ziemlich wenig darüber.
Es könnte die sein, forscht ganz viel zu diesem Thema. Inwiefern macht uns Social Media krank?
Ich sage oft, dass die Wissenschaft in diesem Feld ein Kampf kämpft, den wir nicht gewinnen können. Und es gibt verschiedene Probleme.
Also zum einen hat sie gesagt, es ist einfach so unterschiedlich. Aber selbst du als Person kannst dir ja mal vorstellen, wie unterschiedlich du reagierst. Also wenn du dir jetzt mal vorstellst, irgendwie du bist bei Instagram unterwegs und du siehst irgendwie eine Freundin aus der Schulzeit, die hat zwar eigentlich keinen Kontakt mehr mit, aber die hat sich verlobt vor ein paar Tagen und postet irgendwie wunderschöne Fotos irgendwo am Strand. Ne? Alle sind happy. Und dich erreicht dieses Foto in einer Situation, wo du irgendwie 4 Tage vorher verlassen wurdest.
Oh, okay. Ja. Ich habe schon angefangen zu lächeln und dachte, ja, das sind natürlich die Sachen, die freuen einen, wenn man die sieht. Aber ja, klar.
Genau, oder selbe Situation, aber du hast dich gerade auch verlobt vor einem Monat. Das macht halt sehr unterschiedliche Sachen dann mit dir. Und die Erhebung als solche ist auch schwierig, ne? Weil eigentlich bräuchtest du so eine Kontrollstudie. Das heißt, eine Gruppe hat 40 Tage lang das Smartphone, kann das weiter nutzen wie eh und je. Und die zweite Gruppe, denen sagst du, okay, ihr dürft jetzt mal 40 Tage lang das Smartphone gar nicht benutzen. Mhm. So, das wäre ideal.
Ja.
Kann man mal gucken, wie viele Leute man findet, die damit machen.
Es ist ja am Ende eine Korrelation, die noch keine Kausalität beweist.
Jetzt frage ich mich, könnte man das Ganze nicht von der anderen Seite angehen? Also zum Beispiel, jetzt Instagram gehört ja zu Meta, zu denen gehört ja auch noch Facebook und WhatsApp. Die haben ja eigentlich die ganzen Nutzerdaten. Kann man daraus nicht was ablesen?
Ja, das haben sich viele Forschende auch schon gefragt und das auch versucht und es wird auch zum Teil gemacht. Das ist aber tricky, weil Datenschutz da natürlich ein ganz kompliziertes Thema ist und Meta auch nicht so kooperativ war in der Vergangenheit. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass das alles offengelegt wird, weil die ja befürchten, dass dann die Schlussfolgerung ist, es wird mehr reguliert.
Stimmt, ne? Na klar. So. Also wenn Meta zum Beispiel Daten rausgibt und am Ende kommt raus, das schädigt unser Gehirn total und lässt unser Gehirn verrotten, dann würden vielleicht weniger Leute deren Produkte nutzen. Ist ja auch der totale Interessenkonflikt dann. Ne?
Ja, komplett, genau. Deswegen haben die da kein Interesse dran. Aber es ist auch ein Dilemma. Man kann es dann nicht vernünftig untersuchen. Man kann vielleicht nicht die Vorkehrungen treffen, die man treffen könnte, um insbesondere auch Kinder und Jugendliche besser zu schützen. Und unter anderem deswegen gibt es halt ja auch den Digital Services Act.
Er wurde als die weltweit wichtigste und ehrgeizigste Verordnung für den digitalen Raum angekündigt. Mit dem sogenannten Digital Service Act, zu Deutsch Digitale Dienstegesetz, zwingt die EU Tech-Riesen, Inhalte besser zu kontrollieren. Die erste Phase der Verordnung ist jetzt in Kraft und betrifft 19 der weltweit größten digitalen Plattformen. Darunter YouTube, TikTok, die Meta-Unternehmen Facebook und Instagram, X, früher Twitter und Amazon.
Und eigentlich sollte das auch dazu führen, dass auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einen besseren Zugriff haben auf diese Daten. In der Praxis ist es aber jetzt trotzdem noch nicht der große Wurf, weil es einfach ein wahnsinnig administrativer Aufwand ist, die Daten dann tatsächlich zu bekommen.
Also, Melanie, was das Smartphone mit unserem Gehirn macht, das ist längst noch nicht in allen Facetten erforscht. Videos auf Social Media werden ja immer kürzer. Da liegt die Vermutung nahe, dass auch unsere Aufmerksamkeitsspanne kürzer wird. Wie sieht es denn aus mit unserer Konzentrationsfähigkeit? Ist die schlechter geworden, seit wir so viel am Handy hängen?
Da gab es eine ganz interessante Studie vor einem Jahr von der Uni Wien und die haben eben geguckt, was passiert denn eigentlich, wenn man Erwachsene quasi unter Laborsituationen wegsperrt und dann mal guckt, wie gut können die sich konzentrieren. Und da ist rausgekommen, da können sich Erwachsene heute sogar besser konzentrieren als vor 20 Jahren.
Echt?
Genau, also
okay. Ein
erstaunliches Ergebnis, wenn man so will. Aber die hatten eben nicht die Smartphones dabei und der Raum war komplett schallisoliert. Also so eine Situation, die man jetzt im Alltag halt nicht so häufig hat. Es gibt auch viele, die sagen, wir können gar nicht immer schlauer werden. Das ist so wie mit der Körpergröße oder mit anderen Dingen, die erfasst werden. Es gibt auch irgendwann ein Plateau oder es ist vielleicht einfach auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Und da gibt es eben einige Wissenschaftler, die sagen, dass das, wie wir Intelligenz messen, auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Also dass einfach ganz viele Faktoren nicht Teil der Erhebung des IQs sind, die aber total wichtig sind in der heutigen Arbeitswelt. Also sowas wie emotionale Intelligenz zum Beispiel, ne, das findet da überhaupt nicht statt. Und deswegen sagen die, der Test ist über 100 Jahre alt und der repräsentiert eigentlich gar nicht mehr, was wirklich wichtig ist heutzutage an Skills oder an ja entsprechenden kognitiven Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein.
Mhm.
Und auch die Art und Weise, wie wir mit Informationen umgegangen sind, war natürlich historisch immer eine ganz andere. Und auch dazu habe ich mit Amy Orben nochmal gesprochen. Die ist jetzt so Mitte, Ende 20. Ihre Generation zum Beispiel kann sich irgendwie Telefonnummern schlechter merken. So, ne?
Aber ist das gut oder schlecht? Man könnte sagen, ja, wir haben diese kognitive Fähigkeit verloren. Aber man könnte auch sagen, dass wir jetzt das Smartphone dafür benutzen. Und deswegen ist es in echt eine gute kognitive Fähigkeit, dass wir nicht mehr unsere Telefonnummern behalten, weil wir können sie ja gut nachschlagen.
Also niemand läuft irgendwie durchs Büro und muss aus dem Stegreif mal eben die Telefonnummer von der Kollegin fünf Büros weiter runter zitieren. Das muss man einfach nicht mehr machen. Wie kann ich irgendwie die Energie, die ich früher gebraucht habe, um mir Sachen abzuspeichern, wie kann ich die nutzen, um schnell Neues entstehen zu lassen? Ich glaube, man muss die Frage eigentlich dahingehend beantworten, was will man eigentlich und was ist gefordert?
Und was heißt das jetzt? Also was bedeutet das für unseren Umgang als vielleicht Gesellschaft mit dem Smartphone und unserem Gehirn oder unserer Intelligenz?
Ja, wenn man sich zum Beispiel anguckt, sollten jetzt irgendwie Kinder und Jugendliche ausgeschlossen werden, zum Beispiel bei der Social-Media-Nutzung.
Ja, da gibt es jetzt ja gerade zum Beispiel ein neues Gesetz in Australien.
Genau.
Der Schritt ist bislang einzigartig. Australien hat ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren auf den Weg gebracht. Die neuen Regeln sollen in einem Jahr in Kraft treten.
Die haben die Smartphone-Nutzung für Menschen unter 16 Jahren einfach mal komplett verboten.
Und zwar ohne, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eindeutig gesagt hätten, ja, macht das, weil dann wird es allen Jugendlichen besser gehen und ihr schützt die.
Die übermäßige Nutzung solcher Plattformen berge Risiken für die körperliche und geistige Gesundheit, so die Regierung.
Also das gibt nicht den wissenschaftlichen Beweis dazu. Und ich glaube, es gibt auch genug negative Effekte, ohne Zweifel. Aber es ist halt, finde ich, trotzdem interessant, das zu machen, obwohl man weiß, dass andere Faktoren, wie zum Beispiel soziale Ungleichheit oder die Angst vor der Zukunft durch zum Beispiel Klimakrise und so weiter, einen viel größeren Einfluss haben auf das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen. Aber trotzdem ist man halt hergegangen und hat eben beschlossen, okay, diese Gruppe darf jetzt nicht mehr mitmachen.
Mhm. Es klingt so ein bisschen nach, ach, euch geht's nicht gut, das wird bestimmt an diesem Handy liegen.
Genau.
So ein altes Vorurteil, ne?
Genau, und das ist, glaube ich, wenn man genau hinguckt, zieht sich das auch schon so ein bisschen durch, so ein Generationenthema, dass häufig dann eben jüngere Generationen auch verurteilt werden, ne? Und sie sind dümmer, sie sind irgendwie weniger konzentriert, weil die haben ja das Handy. Und das ist dann so ein Sündenbock, der für alles Mögliche herhalten muss.
Mhm.
Das, finde ich, gefährlicher an dieser Geschichte ist, dass man dann andere Probleme komplett aus dem Blick verliert, ne?
Trotzdem, das Gehirn von Kindern und Jugendlichen ist ja noch in der Entwicklung. Wie könnte man sie denn deiner Meinung nach davor schützen, dass ihre Konzentrations- und Merkfähigkeit nicht unter zu viel Smartphone-Zeit leidet?
Ich glaube, dass das auf jeden Fall auch eine Bildungsfrage ist, ne? Auch da müsste man halt wirklich nochmal ordentlich investieren und gucken, wie macht man eigentlich Kinder und Jugendliche medienfit, dass eben da auch kompetente, medienkompetente Erwachsene irgendwie raus werden. Mhm. Und dazu würde dann natürlich auch gehören zu sagen, guckt euch wirklich an, wie ihr die Zeit nutzt und was ihr in der Zeit nicht macht und da eine Sensibilität irgendwie versuchen zu vermitteln. Ich glaube, was halt besonders ist, ist, dass es intelligente Systeme sind. Ne? Also, dass es Algorithmen gibt, die dazu führen und dich dazu bringen, immer weiterzumachen. Und dieser Übersättigungseffekt, anders als zum Beispiel beim Fernsehen gucken oder bei anderen Dingen, nicht so schnell einsetzt, weil die Systeme einfach dazu lernen und lernen, wie sie es schaffen, deine Aufmerksamkeit länger zu binden. Und ich glaube, gerade deswegen ist es wirklich unsere Eigenverantwortung letztendlich auch.
Ja, genauso für Erwachsene. Und wie könnte diese Eigenverantwortung genau aussehen? Also komplett aufhören mit dem Scrollen auf der Couch, das kann jetzt ja eigentlich auch nicht die Lösung sein. Also zumindest tippe ich mal, würden das die wenigsten umsetzen. Ich wahrscheinlich auch nicht. Was ist denn zu viel und was ist noch okay?
Das hat ganz viel auch mit Selbstregulation zu tun. Also wie gut kann ich wirklich mich selber kontrollieren? Im Umgang, ne, mit Social Media zum Beispiel oder dem Smartphone. Also wir müssen uns fragen, leiden meine Beziehungen, leidet meine Gesundheit, leidet meine psychische Gesundheit? Also geht es mir regelmäßig schlechter, nachdem ich bestimmte Sachen am Handy gemacht habe? Da gibt's ja auch zahlreiche Angebote, ne, und auch Hacks. Du kannst da eine Oberfläche nutzen, die dir eben nicht in Endlosschleife immer wieder Sachen anbietet. Und das wären so technische Lösungen, aber ich glaube, am effektivsten ist tatsächlich, in sich reinzuhören und dann auch wirklich Änderungen für sich selber zu beschließen und da auch relativ streng versuchen zu sein. Und dann kann man, glaube ich, auch noch zur Kenntnis nehmen, dass Konzentration ja auch was ist, was man wirklich lernen kann. Mhm. Also selbst wenn man das Gefühl hat bei einem selber so, dass irgendwie kann ich das schlechter als noch vor 5 Jahren oder so, dann mag das durchaus daran liegen, dass man sich das selber irgendwie abtrainiert hat, weil man einfach ja vielleicht das mit dem Smartphone nicht so wirklich im Blick hatte, ne, und da undiszipliniert war. Aber das ist kein verlorener Kampf, würde ich sagen. Da kann man auch wieder gegensteuern. Das finde ich auch immer beruhigend. Also es ist kein irreversibler Effekt. Okay. Also es sind Effekte, die sich umkehren lassen, so rum.
Also ja, sehr gut. Also das heißt, es ist vielleicht weniger Brain Rot, Gehirnfäule, als vielleicht mehr sowas wie Brain Block oder Brain Fog, also was Kurzzeitiges.
Genau.
Melanie, vielen Dank dir.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Melanie Stinn hat uns mitgenommen in die Tiefen des menschlichen Gehirns. Was die Smartphone-Nutzung insbesondere für das Gehirn von Kindern und Jugendlichen bedeutet, darüber hat Melanie im NDR-Info-Podcast Synapsen gesprochen. Alle 2 Wochen gibt es da eine aktuelle Folge über alles, was die Forschung gerade bewegt und das gründlich recherchiert und durchleuchtet. Den Podcast und die Folge mit Melanie findet ihr in der ARD-Audiothek und natürlich nochmal verlinkt in den Shownotes dieser Folge. Folgenautorin ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet haben Nicole Ahles und Jasmin Brock. Produktion Jonas Teichmann, Konrad Winkler und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Denn das ist unsere letzte Folge vor der kleinen Winterpause. Wir sind ausgeschlafen und erholt. Ab dem 13. Januar wieder für euch da mit frischen Folgen. Bis dahin, frohe Weihnachten für alle, die feiern. Genießt die Tage, kommt gut ins neue Jahr 2025. Wir hören uns. Ciao.